Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und ich freue mich, Ihnen hier und heute einen Überblick geben zu dürfen über die neuen Substanzen in der Therapie des kastrationsresistenten Prostatakarzinoms. Und das ist ein wirklich spannendes Gebiet in der Onkologie geworden. Da meine Disclosures, wie Sie es gehört, die Verbindungen, meine Beratungstätigkeit bezüglich Uro-Onkologie mit den verschiedenen Pharmakonzernen und damit auch schon zum Prostatakarzinom. Das Prostatakarzinom, und das haben Sie vorher schon gehört, ist die häufigste Krebsart des Mannes und die dritthäufigste krebsbedingte Todesursache in Österreich. Und immerhin sterben fast 1200 Männer pro Jahr in Österreich an diesem Tumor. 10-20% der Patienten sind bereits bei der Diagnose der Erkrankung auch metastasiert. Das kastrationsresistente Prostatakarzinom 2013 aus den amerikanischen Leitlinien besagt, oder es wird noch immer festgestellt, dass der exakte Mechanismus dieses Übergangs von einem kastrationssensitiven in ein kastrationsinsensitives oder resistentes Prostatakarzinom nicht vollständig geklärt ist. Das heißt, es handelt sich hier um Patienten, die einerseits unter Hormontherapie bereits stehen, aber andererseits progredient sind. Die Definition dieses kastrationsresistenten Prostatakarzinoms aus den Leitlinien einerseits der Europäischen Gesellschaft und andererseits der Prostate Cancer Clinical Trials Working Group lautet, dass es sich um ein PSA-Rezidiv handelt mit einem steigenden PSA-Wert, der über 2 liegen sollte, über dem Tiefpunkt, über dem Nadir des PSA-Wertes unter der Hormontherapie. Der Anstieg muss mindestens 25% betragen und durch einen zweiten PSA-Wert auch bestätigt werden. Das heißt, ein alleiniger PSA-Anstieg zeigt noch nicht, dass der Patient wirklich kastrationsresistent ist. Und besonders wichtig ist in dieser Konstellation, dass der Testosteronspiegel im Kastrationsniveau ist. Und da wird zumindest ein Wert unter 50 Nanogramm pro Milliliter gefordert, in manchen Leitlinien auch unter 20. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, bevor man den Patienten als kastrationsresistent einstuft und ihn auch weiteren Therapien zuweist. Nun, das metastasierte kastrationsresistente Prostatakarzinom ist jenes klinische Bild, das ich jetzt ausschließlich besprechen werde. Also metastasiert ist wichtig und kastrationsresistent. Also es geht nicht um Patienten, die M0 sind, das heißt keine nachweisbaren Metastasen, aber PSA-Anstieg. Es handelt sich hierbei aber um eine heterogene Erkrankung und wir wissen, dass das Prostatakarzinom häufig auch ältere und gebrechliche Männer betrifft. Und was wir mit unseren Therapien machen wollen, ist einerseits die Dauer des Überlebens zu verbessern, die Lebensqualität zu verbessern, die Lebensqualität zu erhalten. Und das ist beim Prostatakarzinom eine Herausforderung. Historisch gesehen war das Mitoxandron, die gute alte Mitoxandrontherapie, die erste, die einen palliativen Benefit in diesem Setting gebracht hat. Und Docetaxel im Jahr 2004 zugelassen, hat das erste Mal auch eine Verlängerung des Überlebens bei diesen Patienten gezeigt. Hier ein Überblick über einen relativ typischen Verlauf eines Prostatakarzinom-Patienten und hier betrachten wir nur dieses fortgeschrittene kastrationsresistente Prostatakarzinom und in diesem Setting gibt es Patienten, die einerseits keine Metastasen haben und andererseits schon radiologisch nachweisbare Metastasen. Es sind Patienten hier auch inkludiert, die völlig asymptomatisch sind und ihrem normalen Leben nachgehen, die überhaupt keine Beschwerden haben und gar nicht wüssten, dass sie krank sind, wenn sie nicht einen steigenden PSA-Wert hätten zum Beispiel. Und es können auch Patienten inkludiert sein, die hochsymptomatisch sind, die Schmerzen haben, die unter Morphintherapie stehen. Und in diesem Setting, unter dieses Setting fallen auch Patienten in sehr unterschiedlichen Performance-Status. Hier also war Docetaxel die Standard-Chemotherapie bis vor kurzem. Die Standard-Chemotherapie, die wir immer noch einsetzen und erfolgreich einsetzen, mit einer Überlebensverlängerung auf 19,2 Monate, verglichen mit Mitoxandron. Obwohl in dieser Studie ein 30-prozentiges Crossover drinnen war, obwohl der PSA die PSA-Progression relativ weich definiert war, ist die Therapie, glaube ich, immer noch eine sehr wirksame Therapie. Die Therapie war auch relativ gut verträglich mit nur 3% neutropenischem Fieber und das ohne Wachstumsfaktoren. mit einem geringen Anteil von Grad 3 und 4 Toxizitäten. Also wir gehen jetzt da von dieser ehemaligen Standardtherapie mit Docetaxel weiter. Weitergegangen wurde, indem man versucht hat, das Docetaxel mit neuen Substanzen zu kombinieren. Und Sie sehen hier das Ergebnis, sehr viele Kombinationen von neuen Substanzen, von Targeted Therapies, von Antikörpern mit Docetaxel, alles negative Phase-3-Studien. Und hier auf diesem Friedhof sind Millionen, Billionen von Euro und Dollar begraben, negative Phase-3-Studien. Das heißt, dieser Ansatz war nicht erfolgreich. 2010 kam dann der Paradigmenwechsel in der Therapie des kastrationsresistenten Prostatakarzinoms. Und Sie sehen hier, dass eine Vielzahl neuer Substanzen in diesem Zeitraum in den letzten 3, 3,5 Jahren nicht nur studiert, sondern auch auf den Markt gekommen sind. Wir haben im antineoplastischen Bereich eine neuartige Immuntherapie, neue Chemotherapie, neue Hormontherapien und eine neue Nukleidtherapie. Und ich werde im Folgenden jetzt durch dieses Spektrum mit Ihnen durchgehen und eine kurze Zusammenfassung machen. Ich darf beginnen mit der neuen Chemotherapie. Das ist das Cabazitaxel, eine neue Generation Taxan, ein Präparat, das aus der europäischen Eibe entstanden ist. Es heißt im Handelsnamen Jeftana. Dieses Cabazitaxel wurde in der TROPIC-Studie untersucht und verglichen mit dem guten alten Mitoxandron. In beiden Therapiearmen Prednison, der erste Endpunkt war das Überleben der Patienten. Und wie Sie hier sehen, ein klares positives Ergebnis, eine 30-prozentige signifikante Risikoreduktion zu versterben mit dem Cabazitaxel. Chemotherapie hat natürlich Nebenwirkungen. Hier sehen Sie hämatologische Nebenwirkungen. Fast alle Patienten haben Neutropenie und 8% der Patienten in der Studie hatten fibrile Neutropenie, was uns dazu veranlasst, diese Therapie nur mit Wachstumsfaktoren einzusetzen, die in der Studie nicht verwendet wurden und so die Therapie für die Patienten sicherer und gut verträglich zu machen. Eine weitere Nebenwirkung, auf die ich hinweisen möchte, ist die Diarrhoe, also als nicht-hämatologische Nebenwirkung. Fast 50% der Patienten haben einen gewissen Grad an Durchfall unter der Therapie und 6% der Patienten hatten auch starke Durchfälle, sodass hier ein proaktives Nebenwirkungsmanagement empfohlen wird. Das heißt, stopfende Substanzen sollen die Patienten zu Hause haben und frühzeitig einnehmen, damit aufgrund der Diarrhoe zum Beispiel die Therapie nicht unterbrochen werden muss. Ich gehe weiter zu einer neuartigen Immuntherapie. Bereits 2010 im New England Journal of Medicine, Cipolloy-CLT, in der Behandlung des kastrationsresistenten Prostatakarzinoms. Das ist die erste individualisierte Immuntherapie, die bei Menschen zugelassen wurde, bei einem Tumor. Und zwar werden hier CD54-Zellen dem Patienten entnommen, geprimed mit dem PAPG-MCSF, also aktiviert, dem Patienten rückinfundiert und diese aktivierten Zellen des Patienten wirken dann als Art Vakzin und können sich gegen Prostatakarzinom-Oberflächeneigenschaften richten. Die Therapie wurde in einer randomisierten Phase-3-Studie überprüft mit Overall Survival Endpunkt und hat auch einen Überlebensvorteil für diese Patientengruppe gezeigt. In der Studie waren Patienten inkludiert, die sowohl vor einer Chemotherapie als auch nach Chemotherapie standen. Das Cipolloy-CLT verlängert also das Überleben. Es werden 3 Leukapheresen gemacht, in 2-wöchigen Intervallen 3 Reinfusionen dieser eigenen Zellen. Die Therapie ist im Prinzip in der Woche 4 beendet, also das ist sozusagen eine sehr praktische Therapie. Gute Verträglichkeit, FDA-Zulassung bereits 2010 und die EMA-Zulassung, also europäische Zulassung, war im letzten Jahr. Und wir erwarten die Verfügbarkeit in Europa im Laufe dieses Jahres. Und damit darf ich zu den Hormontherapien mit Ihnen schreiten. Wir wissen seit einiger Zeit, dass das kastrationsresistente Prostatakarzinom androgenabhängig bleibt, auch wenn der Testosteronspiegel im Blut im Kastrationsniveau ist. Wir sehen trotzdem in den Prostatakarzinomzellen androgenabhängige Wachstumssignale. Dieser Mechanismus kann bedingt sein durch verschiedene Umstände, Rezeptorüberexpression, Amplifikationen, Mutationen, Hypersensitivität dieses Rezeptors, Zunahme der Androgen-Liganden-Synthese, Koaktivatoren, Chaperones, aber auch ligandenunabhängige Androgenrezeptoraktivierung. Also da steckt sehr viel Forschung dahinter. Und aufgrund dieser Ergebnisse, aufgrund dieses neuen Wissens wurden mehrere Präparate entwickelt. Dazu gehören Abiraterone-Acetat, Handelsname Zytiger, und dazu gehören Enzalutamid oder MDV-3100, Handelsname Xtandi. Das Abiraterone-Acetat ist ein Androgen-Biosynthese-Inhibitor und kann die Produktion, die Synthese von Testosteron sowohl im Hoden als auch in der Nebenniere als auch in der Tumorzelle selber hintanhalten, also blockieren. Das Enzalutamid ist ein sehr komplexes Antiandrogen und blockiert die Bindung des Androgens an den Rezeptor, die Translokation zum Zellkern und die Transkription. Das heißt, ist zwar auch eine sogenannte Hormontherapie, hat aber einen völlig anderen Wirkmechanismus. Das Abiraterone-Acetat beim metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinom-Patienten wurde in zwei verschiedenen klinischen Settings studiert. Das erste Setting in dieser 301-Studie war bei Patienten, die Chemotherapie vorbehandelt waren, das heißt die Docetaxel erhalten hatten und dann progredient waren mit ihrer Erkrankung. Das zweite Setting bei Patienten, die noch keine Chemotherapie hatten, das sind Patienten, die asymptomatisch oder nur wenig symptomatisch waren. Sie sehen hier die 301er Studie, also Patienten mit metastasierten kastrationsresistenten Karzinom, die ein oder zwei Chemotherapielinien schon hinter sich hatten. Der erste Endpunkt, Overall Survival, das Abiraterone-Acetat verglichen gegen Placebo, in beiden Therapiearmen Prednison. Prednison deshalb, weil durch den Synthesemechanismus, durch die Blockade des Synthesemechanismus, ZYP17-Blockade, auch Mineralokortikoid, auch Cortisol blockiert wird, Rückkopplungsmechanismus ACTH und ein Mineralokortikoidüberschuss entstehen kann. Und um Nebenwirkungen hintanzuhalten, wird diese Substanz mit Prednison verabreicht. Overall Survival Endpunkt haben wir schon gesagt, ein signifikanter Benefit für die Patienten, medianer Überlebensvorteil 4,6 Monate. Nebenwirkungen der Substanz, ganz kurz, Flüssigkeitsretention, Hypokalämie, Erhöhung der Leberfunktionsparameter, Bluthochdruck und bei einigen Patienten Herzprobleme. Hauptsächlich sind hier eine höhere Inzidenz an Vorhofflimmern gesehen worden. Insgesamt ist die Substanz aber sehr gut verträglich und diese Nebenwirkungen sind meistens im Grad 1 und 2 Bereich. In dem zweiten klinischen Setting, wie schon gesagt, Patienten, die asymptomatisch oder wenig symptomatisch waren, aber auch metastasiert und kastrationsresistent, aber ohne vorangegangene antineoplastische Therapie bzw. Chemotherapie. Hier zwei Endpunkte, radiologisches progressionsfreies Überleben und Overall Survival. Und für diesen speziellen Doppelendpunkt wurde eine Standardisierung dieses radiologischen progressionsfreien Überlebens geschaffen für diese Studie, aber auch für Studien mit Enzalutamid. Und das ist insofern wichtig, weil wir wissen, dass es unter diesen Therapien zu einer scheinbaren Verschlechterung der Erkrankung kommen kann. Wir nennen das Flare-Phänomen. Das heißt, dass innerhalb der ersten meistens 2-3 Monate der Therapie scheinbar neue Knochenmetastasen im Knochenscan auftauchen, die sich aber dann nicht bestätigen. Der Patient ist über lange Zeit, über viele Monate stabil, obwohl wir am Anfang meinen, neue Läsionen zu sehen. Das heißt, um diesem Phänomen Rechnung zu tragen, wurde der neue Endpunkt geschaffen und RPFS wurde standardisiert. Das heißt, um den Patienten als progredient zu definieren, musste dieser Knochenscan wiederholt werden und zwei neue Läsionen mussten auftauchen. Wenn das nicht der Fall ist, wird der Patient als stabil definiert und bleibt weiter in Therapie. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch für die weitere Führung unserer Patienten unter diesen neuen Therapien. Nun, dieser Endpunkt RPFS war, wie Sie hier sehen, signifikant besser unter dem Aberrateron mit einer Verdopplung der RPFS-Zeit. Der zweite Endpunkt, Overall Survival, bringt eine Tendenz zu einer Verbesserung. Der präspezifizierte Endpunkt war aber nicht erreicht. Aberrateron-Acetat zusammengefasst ist eine orale Substanz. Der Patient nimmt einmal am Tag 4 Tabletten, er muss aber nüchtern sein. Aprednislon zweimal am Tag mit 5 Milligramm dazu. Und diese Therapie bringt eine signifikante Verlängerung des Überlebens und des radiologischen progressionsfreien Überlebens bei Patienten nach Chemotherapie, aber auch bei Patienten, die noch keine Chemotherapie gehabt haben. Und hier ist dieser RPFS-Endpunkt sehr beeindruckend. Für die Praxis wichtig, man muss die Werte kontrollieren, das Kalium kontrollieren, Blutdruck kontrollieren, Leberwerte kontrollieren, also das Nebenwirkungsspektrum gerade am Anfang der Therapie alle 14 Tage abchecken. Und damit gehe ich zu Enzalutamid. Enzalutamid, die zweite orale Substanz, wurde in der AFFIRM-Studie untersucht. Hier bei Patienten, die progredient waren nach Docetaxel. Erster Endpunkt, auch hier Overall Survival. Der erste Endpunkt war statistisch signifikant hochpositiv mit einer 37-prozentigen Risikoreduktion zu versterben für diese Patienten unter Enzalutamid. Hier wurde verglichen gegen Placebo und mit Enzalutamid besteht keine Notwendigkeit, Cortison zu geben, aber Cortison ist natürlich immer möglich, wenn der Patient aus anderen Gründen, aus palliativer Sicht, Schmerztherapie Cortison benötigt. In dieser Studie waren insgesamt 45% der Patienten auch sehr wohl unter Cortison, aber aus anderen Gründen nicht, um Nebenwirkungen hintanzuhalten. Nebenwirkungen von Enzalutamid sind wirklich sehr gering. Es gab ein bisschen mehr Fatigue bei den Patienten und sonst muss man ehrlich sagen, konnte man Patienten zwischen Placebo-Gruppe und Enzalutamid-Gruppe kaum unterscheiden. Es gab in der ersten dieser Studie ein paar Patienten, die zerebrale Krampfanfälle hatten. Wir wissen, dass die Krampfschwelle sich verändert und dass Patienten, die ein Risiko haben für Krampfanfälle, nicht mit Enzalutamid behandelt werden sollten. Das zweite Setting, in dem Enzalutamid untersucht wurde, ähnlich wie bei Aberrateron-Acetat, ist jene Patientengruppe, die metastasiert kastrationsresistent ist, aber auch asymptomatisch, mildsymptomatisch und chemotherapie-naiv. Placebo-kontrollierte Studie und auch hier diese zwei Endpunkte, Overall Survival und das radiologische progressionsfreie Überleben, genauso definiert wie in der Aberrateron-Studie, die ich Ihnen vorher gerade gezeigt habe. Der erste Endpunkt, statistisch signifikant hochpositiv, 29-prozentige Risikoreduktion zu versterben. Und das progressionsfreie Überleben, auch ein signifikanter Unterschied zwischen Enzalutamid und Placebo, wie Sie hier sehen, mit einer Hazard Ratio von 0,186, also eine nahezu nie dagewesene Risikoreduktion bei einer randomisierten Phase-3-Studie. Die Nebenwirkungen bei dieser Patientengruppe unter Enzalutamid, ähnlich wie bei Patienten, die nach Chemotherapie gestanden haben, also keine neuen Nebenwirkungen, die aufgetaucht wären. Es gab keine zerebralen Krampfanfälle, wobei Patienten mit Risiko ja ausgeschlossen waren von der Studie. Und auch hier ein bisschen Fatigue-Rate etwas höher als in der Placebo-Gruppe. Enzalutamid hier zusammengefasst, es ist eine orale Substanz. Der Patient schluckt 4 Tabletten einmal täglich und unabhängig von der Nahrungsaufnahme. Wir sehen die signifikante Verlängerung von Überleben und von radiologischem progressionsfreien Überleben, radiologischem progressionsfreien Überleben bei Patienten vor und nach Chemotherapie. Laborkontrollen für die Praxis sind keine speziellen erforderlich und nicht vergessen, die Patienten zu anamnestizieren bezüglich ihrer zerebralen Krampfanfalls. Ihres Risikos für zerebrale Krampfanfälle. Was darf ich Ihnen noch mitgeben zu diesem Thema? Ich habe schon erzählt, dass wir manchmal Flares sehen, Veränderungen im Knochenscan, die nicht tumorspezifisch sind und nicht heißen, dass der Patient progredient ist. Was macht der PSA-Wert bei diesen Patienten? Der PSA-Wert in dieser klinischen Situation des metastasierten kastrationsresistenten Patienten kann oft den Benefit der Therapie nicht akkurat wiedergeben. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen und den Patienten auch zu übermitteln. Denn es hängen alle an diesem PSA-Wert. Es gibt Therapien, zum Beispiel knochenspezifische Therapien, Immuntherapie, wo der PSA-Wert leicht ansteigt, der Patient aber trotzdem von der Therapie profitiert. Hier Beispiele zu PSA-Verläufen unter Enzalutamid, also dem MTV-3100 oder Abiraterone-Acetat. Sie sehen hier unter MTV-3100 einen massiven Abfall des PSA-Wertes und dann im Verlauf der Erkrankung, dann im Verlauf der nächsten Monate einen langsamen Anstieg, aber ohne dass der Patient radiologisch irgendeine Veränderung gemerkt hätte oder dass der Patient sich symptomatisch verschlechtert hätte. Das heißt, dieser PSA-Anstieg ist da völlig irrelevant und der Patient wird weiter behandelt und das ist Standard. Hier auf der anderen Seite unter Abiraterone-Acetat nach Therapiestart ein Anstieg, ein Flare-Phänomen auch mit dem PSA-Wert. Und Sie sehen danach einen leichten Abfall und eine lange Stabilisierung über viele Monate des Patienten, bevor in der Bildgebung neue Metastasen, also eine Progression der Erkrankung, auftauchen. Und ich denke, auch das ist wichtig zu wissen, die Therapien sollen nicht frühzeitig wegen irgendwelcher PSA-Phänomene abgesetzt werden, weil der Patient durchaus auch noch über viele Monate, manchmal Jahre von der Therapie profitieren kann. Zuletzt Radium-223, das neue radioaktive Isotop, Handelsname Xofico. Radium-223 ist ein alkalisches Erdmetall, das sich sehr ähnlich wie Calcium verhält und das in den Knochen, so wie Calcium eingebaut wird, dort zerfällt und Alpha-Strahlen absendet. Die Patienten unter dieser Therapie sind aber durch die kurze Reichweite dieser Alpha-Strahlen nicht verstrahlt, sie müssen nicht isoliert werden, sie sind völlig ungefährlich. Und das ist, glaube ich, auch für die Praxis ein ganz wichtiger Hinweis, dass diese Patienten wirklich völlig normal ambulant behandelt werden können und dass da keine Gefahren für die Umgebung bestehen. Das Radium-223 wurde in einer randomisierten Phase-3-Studie untersucht und hier war der Endpunkt Overall Survival, also nicht, wie man vielleicht bei anderen knochenspezifischen Therapien denken würde, symptomatische Verbesserung oder Endpunkt Hintanhalten von Skelett-Events, sondern hier war wirklich Overall Survival der erste Endpunkt. Behandelt wurden in dieser Studie Patienten, die sowohl vor oder nicht Chemotherapie vorbehandelt waren und Patienten, die auch schon Chemotherapie gehabt hatten. Die Therapie sind 6 Injektionen, die alle 4 Wochen gegeben werden. Das heißt, der Patient ist nach 6 Monaten mit dem Therapieblock fertig. Ich zeige Ihnen jetzt die Ergebnisse. Der Overall Survival Endpunkt wurde klar erreicht, mit einer signifikanten Risikoreduktion zu versterben im Vergleich zu Placebo. Die Nebenwirkungen dieser Therapie sind nicht unerwartet im hämatologischen Bereich. Das heißt, einige Patienten haben ein bisschen mehr Neutropenie und Thrombopenie, auch im Grad 3-Bereich, wurde etwas häufiger gesehen als in der Placebo-Gruppe. Das Radium-223 wird über Fäzes ausgeschieden. Das heißt, man sieht bei Patienten, vor allem wenn die Darmpassage verlangsamt ist, manchmal auch Diarrhöen. Auch das sollte man wissen und es ist sicher gut, wenn die Patienten einen regen Stuhlgang haben, um Diarrhöen zu vermeiden, wenn sie unter Therapie sind. Und damit darf ich auch schon zusammenfassen. Die neuen Substanzen und Therapieansätze für das metastasierte, kastrationsresistente Prostatakarzinom inkludieren die neue Immuntherapie, das Cipolleucel-T, inkludieren Cabazitaxel als neue Chemotherapie und Infusionstherapie. Wir haben als neue Hormontherapien für unsere Patienten einerseits das Enzalutamid, Tablettentherapie, und das Abiraterone-Acetat ebenfalls als Tablettentherapie zur Verfügung. Und wir haben das Radionuklid Radium-223 für Patienten mit Knochenmetastasen. Die brennendste Frage für uns, und das ist sicher jetzt in der Praxis die schwierigste Frage, wann setzen wir die Substanzen ein, wie und in welcher Sequenz? Wir waren beim Prostatakarzinom in dieser klinischen Situation noch nie in der Lage, noch nie in der Situation, den Patienten auch mehrere Optionen und mehrere Optionen hintereinander anbieten zu können. Ja, und mit diesen Fragen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie Fragen haben.